alle. Alles Liebe, kein Krach. Ich glaube, als der Kerr wurde mal gefragt, was denn ein Kerr anzieht, sei, dass er Kritiker geworden sei und dass er diesen Beruf betreibe. Und dann hat er geantwortet, Liebe, 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 Liebe. Und Karl Kraus, der sich das natürlich nicht vergleichen konnte, der hat dann in Wien noch gesagt, als Redakteur hätte ich ihm drei Lieben gestrichen. Ja, eine öffentliche Liebeserklärung an Edith Kleber. Und meine Aufgabe ist es ja hier immer, die Jurorin oder den Juror kurz vorzustellen. Meistens ist es eigentlich gar nicht nötig, weil die Juroren nicht ganz unbekannt sind. Und deswegen sind sie ja auch ausgewählt worden. Eine öffentliche Liebeserklärung an Edith Kleber, das hat natürlich auch etwas leicht Peinliches. So gut kennen wir beide uns auch persönlich noch nicht, aber ich kenne Sie natürlich eine Weile und ich erspare mir ein bisschen Vorgeschichten, was Sie schon als junge Frauen, als junges Mädchen gespielt haben, von Bremen vor allen Dingen angefangen, danach Berlin begangen und weitergegangen und der Beginn der Schaubühne, aber um auch nochmal den Kerr kurz aufzunehmen. Es ist jetzt Zufall, wir haben 20 Jahre Kerrpreis und ich habe sie nachgesehen, vor genau 40 Jahren habe ich sie zum ersten Mal gesehen als junger Kritiker, damals noch der Süddeutschen Zeitung, da wird ja übrigens drüber geschrieben. Und da kann man sofort sagen, sie hat einen Schrei und einen Antlitz. Das war im antiken Projekt der Schaubühne, war Euripides, die Bastien, inszeniert von Klaus Michael Gruber. Und dieses Finalbild, das ist nicht ganz das Finale, aber dieses finale Bild, wie Edith Kleber als Aargaue in den nadischen Wahn und in der höchsten oder tiefsten Verblendung das Haupt ihres eigenen Sohnes, Bruno Ganz, gespielt, vor sich herträgt, ihm das Haupt vom Rumpf gerissen hat und ein höchstes Glück empfinden meint, sie hat einen Schrei gehabt und ein Antlitz. Und das ist so eines der Inbilder, die jetzt wirklich vom Theater, seit wir überhaupt Bilder und Abbilder und Filmaufnahmen oder Fotos des Theaters auch als ein Gedächtnis des Theaters haben. Und man könnte das nur weiterführen, diesen Bogen Clytemnestra mit Peter Stein in der Orestie, viele andere Rollen, auch die Reise, nicht ans Ende der Nacht, aber durch die deutsche Nacht, durch die Nacht der deutschen Klassik, Schicklassik, der Romantik, mit Lieberberg, wie 5 Stunden allein auf der Bühne. Und allein, aber trotzdem war sie immer, waren Sie, liebe Edith Kleber, auch immer eine Ensemblespielerin. Deswegen das Einzige, was ich nicht sagen würde, bei der Nacht hätte man sagen müssen, der Abend hieß Kleber, Aber in den anderen Fällen waren sie auch immer jemand, die, wie man so im Schauspielerdeutsch sagt, abgegeben hat, mitgenommen hat. Die anderen, auch vielleicht an irgendwann jüngeren Mitspielerinnen und Mitspieler, mitbegeistert, mitgezogen hat. Manchmal, so wie das in guten Fällen sein sollte, 2 Schritte voraus, aber die anderen nicht verlieren, so dabei mitgehend und anspornend. Übrigens haben wir gerade die Filmfestspiele in Cannes. Das sollte man vielleicht auch nicht, weil das Gedächtnis, das kulturelle Gedächtnis in den Zeiten, gerade von Google und allem, haben wir ja zwar eine Informationsgesellschaft, aber nicht unbedingt eine Wissensgesellschaft. Und das kulturelle Gedächtnis ist dadurch nicht unbedingt immer größer und anschwellend, ein Reich der unbegrenzten Möglichkeiten geworden. Aber man sollte vielleicht mal daran erinnern, sie waren die linkshändige Frau, der deutsche Festivalbeitrag in Cannes, vor etlichen Jahren in der Regie von Peter Handke, also auch im Kino. Aber natürlich vor allem sind sie, das muss man schon sagen, das Wort klingt groß, aber sie sind Welttheater. Und warum sollen auch nicht große Worte sein, mal, wo es hier um den Preis von Schauspielern geht? Einen Preis für Schauspieler, den Preis von Schauspielern, die immer noch der Herzschlag des Theaters, den Sie als einzige abends auf der Bühne stehen und Ihren Kopf und Ihren Körper und Ihre Seelen herhalten für uns. Und Sie sind auch eine der wenigen, und das könnte auch ein Ansporn sein, vielleicht darüber nachzudenken, die wirklich Pathos verkörpert haben. Das Pathos, was in Deutschland als Erbe der Verunstaltung von Pathos zur Pathetik durch die Nazis in sozusagen deutschen Wochenschau und Sondermeldungston oder im Reichskanzleiton, wie das Kortner genannt hat, was er vieles gehört hatte, dann nach 1945 auf deutschen Bühnen noch, wo dieses Pathos zu Schanden gegangen ist und in Scherben gefallen ist und nur noch zu Pathetik wurde. Pathos ursprünglich als Mitgefühl und Ausdruck von Leid und von tragischer Erfahrung des Lebens ist ein urmenschlicher Ausdruck, und damit hat das Theater begonnen vor 2500 Jahren, als Aeschylus die Perser schrieb, als Angehöriger eines Landes, das gerade einen Krieg gewonnen hatte, und das allererste Drama der Weltgeschichte, das wir überhaupt kennen, da schreibt der Sieger nicht über die Sieger und um sie zu preisen, sondern er schreibt, das Stück heißt die Perser, er schreibt über die Besiegten. Er fühlt sich ein in das Leid, in die Tragik der Besiegten, der Verlierer. Und das ist ja nun immer auch eine schöne Aufgabe des Theaters gewesen. Aber wir wollen auch nicht jetzt zu dunkel werden. Es ist nämlich etwas Merkwürdiges für mich war, weswegen viele auch, glaube ich, Kritikerinnen und Kritiker vor Edith Kleber so etwas haben, was sie vielleicht relativ selten vor Schauspielerinnen und Schauspielern haben, nämlich so ein bisschen etwas wie Ehrfurcht. Da streichen wir doch mal bitte die Furcht. Die Ehre soll ja bleiben. Und bedenken auch, man konnte mit ihr auch wunderbar lachen. Das ist ein bisschen auch im kulturellen Gedächtnis manchmal vergessen worden. Sie hat übrigens eine Komödie, wenn auch eine schwarze Komödie, zuletzt jetzt in Wien gespielt, in Tartuffe, im Haus des Orgon. Die Magd, die Herrscherin oder Herrin oder Königin, nennt man das Theater, die Magd, aber diese Dienstmagd Dorin ist natürlich hier auch die heimliche Herrin, eigentlich die Herrscherin. Die Strippenzieherin, ein bisschen die Gegenkraft zu den bösen Intriganten Tartuffe im Hause des Orgon. Und das war jetzt nicht direkt schon komisch, aber was haben Sie für wunderbare Rollen zum Beispiel bei Boto Strauß gespielt? Wenn man mal mit einem, das ist ein völlig unbekanntes Phänomen in unserer Gesellschaft, aber wenn man mal mit einer Alkoholikerin mitfühlen will, dann musste man ihre Wut wirklich in Trilogie des Wiedersehens ansehen und hat in alle Abgründe des Dionysischen, wenn sie auf das Maß der bundesrepublikanischen damaligen Gesellschaft gekommen war und poetisch durchleuchtet wurde, dann hat man das mitgekriegt. Wir haben sehr gelacht, es gab andere Fälle, eine große Komödiantin auch, und ich will jetzt als Letztes nur sagen, wir, die wir jetzt ein bisschen mit ihr, Günter Rühle, Thorsten Maas, Peter Böhme, mit ihnen ein paar Mal zusammen waren, während wir das Theaterfestens und das gedacht haben. Das Schöne war, wie herzlich wir gelacht haben, manchmal auch dann nur gelächelt, wie viel Humor und Mitgefühl da dabei war und welche ungeheure Aufmerksamkeit von Edith Kleber für das, was sie auf der Bühne gesehen hat, die jungen Kollegen und Kolleginnen, wie sie die bedacht hat, wirklich mit einem, man kann auch sagen, beseelt, klug, aufmerksam und mit einem denkenden Herzen. Und deswegen eine herzliche Freude, und wir sind gespannt nun auf Ihre Wahl. Seien Sie willkommen.
Also jetzt möchte ich doch mich zunächst einmal bedanken. Und also für die Rede, da bin ich natürlich jetzt etwas beschämt. Und erfreut auch, ja, doch. Und aber ich möchte vor allen Dingen danken dem sehr, sehr liebenswürdigen Peter Böhme, der mich mir alle Fragen beantwortet hat, die ich stellen musste, und der mir alles besorgt hat, was ich brauchte, um überhaupt diese Sache zu bewältigen, denn die war nicht ganz unanstrengend. Und natürlich danke ich auch dem Herrn Thorsten Maas und dem nicht so beschämenden Theaterkritiker. Und wo sitzt er denn? Ah, da ist er. Herr von Becker. Also, jetzt fange ich einfach an mit meiner Fresserei hier. Also, es war eine würdige Eröffnung des Theatertreffens. Thomas Oberender und Alexander Kluge wiesen dem Theater in unserer Gesellschaft einen wichtigen Platz zu. Und Kluge erinnerte mit seinen kleinen Filmen, das fand ich sehr schön, an Heiner Müller und Dimitar Gottschew. Ich möchte eine Stelle aus Kluges Rede noch einmal zitieren. Der Kokon der Aktualität, in dem wir uns gemeinsam mit den Medien und der Tagespolitik einspinnen, ist nicht unsere reale Gegenwart. Sie ist ein Kokon, eine Abwehr gegen das zu viel an Realität, eine Täuschung. Die Nachrichtenfolge hat einen rasanten Fluss. Eben noch Lieblingskrise, dann Affäre Wulff oder das Problem einer Dissertation, bei der abgeschrieben wurde. Es folgt der Syrien-Konflikt, 100 Jahre Erster Weltkrieg, Söhne, die Ukraine-Krise. Das ist Information, aber keine Gegenwart. Ich behaupte nicht, dass das Theater hierzu bereits die Gegenöffentlichkeit bietet, aber das Theater, wenn es gelingt, hat einen anderen Erzählfluss. Und dann geht er darauf ein und ich erkläre das noch, was er damit meint, das will ich nicht alles nochmal wiederholen. Für mich ist, steht da nicht in der Rede, aber möchte ich doch noch sagen, für mich ist reale Gegenwart auf dem Theater möglich, unbedingt möglich und erstrebenswert, weil das bedeutet, dass etwas geschieht, was alle anderen ergreift und es tatsächlich in dem Augenblick eine Realität bekommt, aber eine ganz andere als unsere Realität, von der eben gesprochen wurde. Also das fasse ich noch ein bisschen anders auf. Vielleicht konnte ich mich verstehen, ich mache nicht, weiß es nicht. Aber nun zu meiner Aufgabe. Ich will die jungen Schauspieler, die mir besonders aufgefallen sind, noch einmal um mich versammeln und sie anschauen, wie ich es tat, bevor ich die schwierige Entscheidung traf. Das erste Stück, das ich sah, war Zement von Heiner Müller in der Inszenierung von Dimitar Gottschew, eine Bergbesteigung, ein langer und anstrengender Abend, wie sich herausstellte. Aber am nächsten Morgen war ich einverstanden und dachte, ja, Theater darf anstrengen. Manchmal muss es anstrengend sein, weil es geht um viel. Zu Beginn des Stückes öffnete sich ein Spalt in der Rückwand. Daraus hervortrat eine Mädchengestalt und sang mit immer größerer Kraft. Und später erzählte sie uns, manchmal berichtete sie, manchmal beschwor sie die Geschichte von Prometheus und von Herakles und einem Adler und von vor 3000 Jahren und wieder 3000 Jahren, die vergangen waren. Und währenddessen stand sie und stellte sich klar und erfüllt von ihrer Geschichte, plastisch auch mit den Händen malend und immer die Mundwinkel etwas nach oben. Das entzückte mich. Naiv und kämpferisch, immer klar und leuchtend, das war Valerie Ceplanova und ich war sehr froh. Die nächste Schauspielerin, die mir auffiel, war die Sonja in Onkel Vanya, in der Inszenierung von Robert Borgmann, gespielt von Katharina Knapp. Die Rolle war von der Regie in ihrem Reichtum nicht gestaltet. Aber ich erinnere mich an einen Moment, der mich neugierig machte. Tja. Jetzt fehlt etwas. Ja. Tatsächlich. Das fehlt was. Also, jedenfalls, der mich neugierig machte. Gut, ich improvisiere mich. Also, sie stand aufrecht und nahm ihren Bruder wahr. Seinen Zustand, seine tiefe Verzweiflung und Wut. Sie war reine Wahrnehmung, ohne zu urteilen, ohne sich wegzudrücken. Klar nahm sie alles auf, nichts weiter. Das sah ich und begegnete in diesem Moment der Sonja von Anton Tschechow. Am Schluss stand sie ganz vorn an der Rampe und sprach von dem Unglück der Menschen auf der Erde und der Hoffnung auf Tröstung. Aber das wurde plötzlich von der Willkür des Regisseurs, die mir schien, zerrissen. Jetzt komme ich zum Fegefeuer in Ingolstadt von Marie-Louise Fleißer in der Inszenierung von Susanne Kennedy. Das war für mich die eindrucksvollste und intensivste Aufführung. Hier waren die Schauspieler alle richtig. Wie angenagelt an ihre Plätze standen sie im flackernden hellen Licht in dem kleinen kahlen Raum, der an der rückwärtigen Wand ein Fenster mit Gardine hatte. Das gefiel mir besonders gut. Daneben hing ein goldenes kleines Kruzifix. Wenig Bewegungsmöglichkeit. Augen, Hals, Kopf, Oberkörper, manchmal ein paar Schritte, immer passend zur Figur. Auch hier möchte ich den Namen der jungen Schauspieler nennen. Alle waren gut. Protasius wurde gespielt von Max Benjamin, Clementine von Anna Maria Sturm, die Olga verkörperte Chicken Keke und Christian Löber spielte den Rönne in der Haltung einer verbogenen Christusgestalt. Mit feinen Gesichtszügen, den Mund verzogen zu einem Lächeln zwischen Qual und Hochmut. Die Knie aneinander gedrückt, hatte er keinen sicheren Stand. Der Oberkörper sich oft zur Seite oder nach hinten aus, wenn die Mutter ihn fütterte. Oder er presste den Oberkörper gegen die Wand, während er tief in den Knien hing und verzweifelt versuchte, der Erniedrigung standzuhalten. Dann schauen wir ihm zu, wie er zitternd und mit flackernden Augenlidern den vergeblichen Versuch macht, eine Engelerscheinung hervorzurufen. Dabei läuft ihm der Speichel aus dem Mund. Wunderbar dagegen gesetzt sind die massiven, vor Kraft beinahe starren Bedroher mit ihren gemeinen, aber nie plumpen Grimassieren. Der Text kam leicht verfremdet vom Band, dennoch glaubte ich, die Figuren selbst sprechen zu hören, so genau wurde offenbar gearbeitet. Und der Fleißertext, dieser eigentümliche und prägnante, stand Satz für Satz im Raum. Von Christian Löber würde ich gern einmal den Prinzen von Homburg sehen. Ich gehe nun weiter zu Pankastorf zur Reise Anfang der Nacht von Celine. In zwei sehr guten Schauspielern, Britta Hammelstein und Hans Petzold. Er war mit 35 Jahren der Jüngste bei diesem Theatertreffen. Britta Hammelstein war umwerfend naiv, frech, eigensinnig raffiniert, immer möglichst dicht am Körper des Mannes, um Liebe bettelnd, Liebe fordernd, kindisch und kindisch, hochtheatralisch, herrlich ordinär und nur eine Sekunde lang still und entwaffnet, als Robinson entnervt versucht, ihr sein Verhältnis zu Liebe und Welt in Hirn zu drücken. Da sagt sie schließlich ein ganz kleinlautes Ja. Das hat mir gefallen. Aber nur, um im nächsten Moment wieder loszulegen. Auch Frank Petzold sagt ein Ja, das mich berührt hat. Nämlich, wenn ihn die Todesangst überfällt und sie ihn fragt, hast du Angst? Da antwortet er still, ja, ja, ich habe Angst. Sonst wird mir auch heißam gebrüllt, dass ich irgendwie bewundere, weil ich es mit meiner Stimme nicht könnte. Kastorf entwickelt alles, wie mir scheint, aus der körperlichen Verausgabung. Durch die starke Beanspruchung des Zwerchfells und die Anstrengung wird viel Energie frei. Andererseits lässt es wenig Differenzierung zu. Was macht ein Riese in einer Zwergenwelt? Wirkert Zetschfeld in diese Welt hinein. Er spielt in Albus Hermanns Kaspar Hauser Inszenierung aus Zürich die Verwandlung eines vorweltlichen, in sich gekrümmten Kindes in einen sich aufrichtenden Riesen. Einsam und traurig schmeckt er von der Zwergenwelt, aber er passt nicht in sie hinein. Darf ich noch sagen, bevor ich Ihnen meine Entscheidung mitteile, dass die alles überragende Aufführung für mich ganz eindeutig Zauberbach von Alain Platel war. In seiner großen Humanität überstrahlte dieser Abend für mich alle anderen Aufführungen bei weitem und könnte uns, die wir Theater machen, auch im Hinblick auf die letzten Zeugen, die wir sahen, den Weg in die Zukunft weisen. Das Theater Theater handelt von Menschen und muss wieder lernen, sie zu suchen und zu erforschen. Und nun kommt meine Entscheidung. Und ich betone noch einmal, dass sie mir schwer gefallen ist. Aber wenn ich nach meinem Herzen gehe, gebe ich mit größter Freude den Preis an Valerie Ceplanova. Hat. Schon gleich als sie erschien, ich habe jetzt schon geschrieben, und die Bühne betrat, hatte sie mich gewonnen. An ihr hat mir alles gefallen. Und ihre klare, leuchtende Stirn, ihr fester und doch leichter Schritt, ihr Singen, ihr Temperament, ihr Humor, das alles hat mich bezaubert. Auch der russische Klang in ihrer Sprache. Und das mitreißende russische Lied, das war ein Volkslied, nicht wahr? Alles war so selbstverständlich und mutig. Ich gratuliere und wünsche von Herzen, dass ihr die helle Ausstrahlung, ihre Ernsthaftigkeit und Freude erhalten bleiben und auf die Mundwinkel. Prometheus berichten vier Sagen. Nach der ersten wurde er, weil er die Götter an die Menschen verraten hatte, am Kaukasus festgeschmiedet und die Götter schickten Adler, die von seiner immer wachsenden Leber atmen. Nach der zweiten drückte sich Prometheus im Schmerz vor den zu hackenden Schnäbeln immer tiefer in den Felsen, bis er mit ihm eins wurde. Nach der dritten wurde in den Jahrtausenden sein Verrat vergessen. Die Götter vergaßen, die Adler vergaßen, er selbst. Nach der vierten wurde man des grundlos gewordenen müde. Die Götter wurden müde, die Adler wurden müde, die Wunde schloss sich. Das unerklärliche Felsgebirge. Die Sage
Versuch, das Unerklärliche zu erklären. Da sie aus einem Wahrheitsgrund kommt, muss sie wieder im Unerklärlichen enden.
Es wurde ein bisschen länger drin, als wir dachten, aber ich möchte wirklich keine Minute missen von dem Ganzen. Spare ich jetzt nicht das Verlegen, wenn wir sind irgendwie 30 Sekunden, denn sonst sticht jemand die Gültigkeit dieser Urkunde an. Und die muss ja verlegen werden, damit auch Scheck eingelegt werden kann. Da steht über alte Kerstin, da hat er von Berlin 2014, um an die große Tradition des Berliner Theaters anzuknüpfen und um Impulse für die zukünftige Entwicklung zu geben, stiftet für Judith Kerr und für Michael Kerr 1991 im Andenken an ihren Vater Alfred Kerr, den großen Theaterkritiker und Essayisten, den Alfred Kerr Darstellerpreis, gemeinsam mit der Berlin Theaterstiftung. Die Preisträgerin oder der Preisträger wird aus den zum Theatertreffen eingeladenen Inszenierungen gekürt. Die Alter-Kerr-Stiftung verleiht dem Alter-Kerr-Darsteller 2014 an Mallory Ceplanova für ihre Darstellung der Jürka im Zement von Herrn Müller, Regie, die mit der Botschafter im Westtheater München. Und dann hat es zum Beispiel die Kleber und der Film und ich 40 Stiftung.
Bei der Verkehrsstiftung, bei den Klebern, natürlich auch bei Gottschalk, bei allen Beteiligten der Zementation. Sagen möchte ich aber etwas zur deutschen Sprache und zu meiner Herkunft. Es ist immer wieder schwer, darüber zu sprechen, wie ein Land seine Sprache schützen kann oder muss oder darf. Und es ist heute Abend auch das Wort Deutsch sehr oft gefallen. Und man spürt, wie schwer es ist, das zu sagen. Ich habe die deutsche Sprache mit 8 Jahren erlernt. Und ich habe viele Angebote aus Russland bekommen, ob ich nicht zurückkommen möchte und dort spielen. Und habe mich dagegen entschieden, da ich so an der deutschen Sprache hänge. Ich hoffe, dass wir 2013 so weit sind, gleichzeitig Deutsch zu werden und nicht Deutsch zu werden. Das heißt, dass wir sowohl in der Lage sind, eine Tradition zu schützen, eine Sprache zu schützen, auch eine Erzählkunst zu schützen, wie auch keine Angst haben, dass fremde Einflüsse in sie einfließen. Und deswegen betrachte ich diesen Preis als eine Art Bestätigung, dass es möglich ist, sich hier einzuleben und etwas zu bewahren und etwas hierher zu bringen. Vielen Dank.
Umwaschung. Also diese verehrte Preisträgerin, bitte noch nach oben und vielleicht die Juroren und die ehemaligen Juroren. Wir machen ein gutes Foto. Bitte. Und wenn Sie dann das Foto überstanden haben, dann gibt es einen kleinen Empfang. Bitte los.